Herzlich willkommen bei Pivo und Globasa, eurem Podcast über die böhmischen Länder. Heute mal ohne Richard, dafür bin ich zu Besuch in Possendorf, Ortsteil der Gemeinde Bannewitz bei Dresden. Und ich bin zu Besuch bei Matthias Schildbach, seines Zeichens Verlagsleiter des Schildbach Verlags und auch Autor in seinem Verlag. Grüß dich, Matthias. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen hier in Bannewitz.
Vielen Dank. Ist auch eine schöne Ecke hier.
Oh ja.
Bei der Herfahrt. Mhm. Hügelig, fast wie bei uns in der Oberlausitz. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Aber darum soll es nicht gehen. Ich bin hier, weil du ein meiner Meinung nach sehr interessantes Buch geschrieben hast, das in großen Teilen auch Böhmen behandelt. Und zwar geht es da um die letzten Kriegstage des Zweiten Weltkriegs, als es nochmal einen Angriff auf Dresden gab, der allerdings im Gegensatz zu den Februarangriffen, diesen schweren Bombenangriffen, relativ in Vergessenheit geraten ist. Und darum geht es in meinem Buch. Das heißt, der vergessene Angriff, die Luftkriegsereignisse des 17. April 1945 in Sachsen und Böhmen. Und darüber dachte ich, reden wir heute mal.
Sehr gerne.
Der Titel sagt ja schon, der vergessene Angriff, das scheint ja nicht mal so im Bewusstsein der Bevölkerung zu sein. Wie kam das?
Das ist eine super Frage. Also hier müssen wir eigentlich wirklich in Bogen über ein Vierteljahrhundert zurückziehen. Ich bin Jahrgang 77 und in meinen 20er Jahren, also in den 90er Jahren, habe ich sehr gern für unser Amtsblatt meiner Heimatgemeinde Kreischa die Rubrik Heimatgeschichte geschrieben. Und wir hatten noch eine betagte Ortschronistin im Ort, die halt nicht ganz so rumkam, wenn mal irgendwo was passierte. Und die sagte mir eines Tages, das war im Jahr 1999, in unserem Ortsteil Babisnau war die US-Armee da und die haben nach Überresten eines abgestürzten Bombers gegraben. Ja, und das hat mich doch geflasht, dass sowas wirklich bei uns geschehen ist. Ein Flugzeugabsturz mitten in einer Landgemeinde im Süden von Dresden und das vor vielen Jahrzehnten. Der Absturz war tatsächlich überhaupt nicht mehr bekannt gewesen, ist auch nie überliefert worden oder war Gespräch. Und erst jetzt, wo man die Leute daraufhin ansprach, kamen Erinnerungen zutage. Ja, da konnte beschrieben werden, wo das Wrack liegt oder wie damals bei dem Aufschlag die Stelle brannte etc. Und bei diesem Absturz war eben wirklich die gesamte achtköpfige Besatzung ums Leben gekommen und die ist nie geborgen worden. Im Nachhinein stellte ich dazu erste Nachforschung an, beschäftigte mich mit dem Thema Bombenkrieg auf Dresden, überhaupt mit dem Typ eines B-17-Bombers, der den Spitznamen Flying Fortress, fliegende Festung, trug. Und so kam ich langsam rein in dieses Gebiet und näherte mich dem Luftangriff des 17. April 1945, der auch mir bis dahin völlig unbekannt war. Ja, noch kurz zum vergessenen Angriff. Er ist tatsächlich weitgehend in Vergessenheit geraten, zumindest in der kollektiven Erinnerung, weil er natürlich zwischen den großen prägenden Ereignissen des 13. 14. Februar 1945, den schweren Bombardements auf Dresden liegt und dem nahen Kriegsende am 8. Mai 1945. Er spielte am Ende gar nicht mehr weder strategisch so eine große Rolle noch in den Erinnerungen der Menschen, weil das, was nach dem 8. Mai 1945 passierte, war viel prägender und umwälzender für jeden Einzelnen.
Und du hast ja dann gedacht, das darf aber auch nicht in Vergessenheit geraten, das muss mal jemand aufarbeiten, diese sind ja dann doch auch noch viele Leute umgekommen. Das beschreibst du ja in deinem Buch ausführlich. Da hast du dir gedacht, da muss mal jemand was drüber schreiben.
Das stimmt. Naja, das erste Ziel war gar nicht mal ein Buch draus zu schreiben. Das ergab sich dann erst viel später. Ich habe das als mein Hobby betrieben, habe mich diesen 17. April ganz intensiv gewidmet und immer mehr nachgebohrt. Wo ich auch sehr dran hängen blieb, war eben der Fakt, dass die achtköpfige Besatzung auf amerikanischer Seite als vermisst galt. Also obwohl die US-Armee 1999 diese Grabung hier angestellt hatte und auch Knochenmaterial mitgenommen hatte, gelangte keine Information an Familienangehörige, dass die Überreste oder zumindest der Bomber gefunden worden ist. Das fand ich heraus, als ich 2002, 2003 in diesen Jahren den Erstkontakt zur ersten Familie herstellte und dort überhaupt kein Wissen über den Verbleib ihrer Angehörigen angekommen war. Und das spornte mich an, rein aus auch emotional getrieben und aus moralischer Sicht, da ich das Wissen ja hatte, nach den anderen 7 Familien in die Spur zu gehen. Und das dauerte Jahre. Ja gut, bis 2010, 11 ungefähr. Dann hatte ich alle 8 Familien. Und daraus sind Freundschaften tatsächlich entstanden, die bis heute Bestand haben und schon auf die nächsten Generationen übertragen worden sind.
Aus diesen persönlichen Bekanntschaften ist dann der Antrieb entstanden, tatsächlich das auch als Buch zu veröffentlichen, oder gab es da noch einen anderen Anlass?
Immer noch nicht, aber es gab tatsächlich das auslösende Ereignis, das letztlich auch zum Buch geführt hatte. Und zwar war ich um 2012, 2013 vermehrt in der Depoldeswalder Heide hier im Süden Dresdens unterwegs, weil sich dort immer wieder Blechteile, einzelne Metallteile oberflächlich fanden im Waldgebiet. Und die rührten von einer Bomberkollision her, von diesem 17. April 1945, bei der wirklich 2 schwere US-Bomber kollidiert, in der Luft explodiert und abgestürzt sind und in das Waldgebiet hineingestürzt sind. Im Sommer 2013 fanden sich dann wiederholt Munitionsreste, die ich der Polizei seinerzeit gemeldet habe. Und ich war auch nicht der Einzige, der immer wieder Munitionsfunde meldete, sodass es dann zu einer kontrollierten Beräumung im Auftrag des Freistaates Sachsen in diesem Gebiet kam. Und dort wurde die erste Fliegerbombe gefunden. Ja, und dort bin ich dann mit meinen Akten, mit meinem Recherchematerial zum Kampfmittelräumdienst gegangen, habe gesagt, hier, ich weiß ja was, was du nicht weißt, so ungefähr. Und konnte denn tatsächlich 2 Aktenordner voll mit komplettem Material auf den Tisch legen, dass hier eben dieser Zusammenstoß der Bomber stattgefunden hat. Ich hatte den Ladebefehl, wo genau drin stand, wie viele Bomben welcher Art an Bord der Flugzeuge waren, mit welchen Zündereinstellungen. Und jetzt wusste der Kampfmittelräumdienst, dass hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu erwarten war als eine Bombe. So war es letztendlich auch. Im November 2013 kam es zu Sachsens größter Bergungsaktion. Das waren 11 Fliegerbomben an einem Tag, die entschärft worden sind. Das war eine riesige Leistung auch der Verantwortlichen. Das musste weiträumig abgesperrt werden. Das lief in allen Medien. Im Radiosender konnte man mitzählen, Bombe 1 entschärft, Bombe 2 entschärft. Also so ging das durch den ganzen Tag. Ja, das war ein großes Ereignis. Und dort an diesem Tag oder seit diesem Tag geriet ich dann auch ein bisschen in den Fokus der Medien. Da gab es einen Zivilisten, der das alles erforscht hatte. Und wie kann das denn sein, dass das Polizeiverwaltungsamt dieses Wissen nicht hat? Also so wurde dort stellenweise von oberen Stellen moniert. Aber letztlich, es ist ja logisch, ne? Der Kampfmittelräumdienst hat nicht zur zentralen Aufgabe, Bomberabstürze zu recherchieren oder die Absturzstellen zu finden. Und im Nachgang dieser Ereignisse kamen dann von außen so die ersten Gedanken an mich heran. Ich würde das Material mal lesen wollen. Und dort entstand die Idee um das Buch.
Wolltest du da anfangs nur was über diese Kollisionen von den 2 Bombern machen? Du hast gleich gedacht, ich gehe das größer an, faktisch die Ereignisse drumherum, warum das zu dieser Kollision gekommen ist? Oder was war da dein Ziel anfangs?
Ja, es entstand 2018 ein Buch, das nannte ich Mid-Air-Kollision. So nennen die Amerikaner den Zusammenstoß 2 Flugzeuge in der Luft. Das handelte tatsächlich nur, sage ich mal, von dieser Kollision, von diesem Unfall und vom Schicksal der Besatzung. Ein Jahr später legte ich dann ein Buch noch nach. Da ging es um auch eine Absturzgeschichte hier eben bei Babisnau, die ich eingangs erzählte. Mhm. Und die 2 Bücher, ja, die verkauften sich so schnell aus, dass ich dann überlegte, okay, wie bereitest du jetzt nochmal vielleicht die beiden Bücher in einem großen auf? Und dort habe ich mir dann ein paar Jahre auch Zeit genommen nochmal und habe den 17. April 1945 im Ganzen zusammengefasst. Und daraus ist ein Buch geworden oder eine Aufarbeitung dieser Luftschlacht des 17. April 1945, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Also dieser Tagesangriff auf Dresden und andere Ziele, vor allen Dingen ja auch in Böhmen, das kommt ja ganz stark mit rein, hat bis jetzt in dem Maß tatsächlich noch nicht stattgefunden.
Und wie bist du dann drauf gekommen, dass da auch in Aussig, dem heutigen Usti und anderen böhmischen Industriestädten, ich glaube die Hetrewerke in Brüx haben sie bombardiert und alles. Die haben sie da nicht.
An dem Tag.
An dem Tag, ne, aber die waren ja auch so ein bevorzugtes Ziel, ne?
Ja, genau.
Ach ne, Kladno hatten sie noch, bei Raun.
Kladno, bei Raun, genau. Knockerlöf.
Und das ist ja dann, da bist du dann auf den Recherchen, sage ich mal, durch Dresden bist du dann auch auf die böhmischen Ziele gekommen.
Also es war schon bei den ersten Büchern mir durchaus bekannt, dass so Nebenziele sozusagen auch in Böhmen bombardiert worden sind, aber dieses Ausmaß der Recherchen habe ich damals noch gar nicht betrieben. Jetzt wollte ich wirklich diesen Tagesangriff umfassend aufarbeiten und dort bin ich massiv jetzt auch in die böhmischen Länder rübergekommen und ja, lernte auch erstmal kennen, dass ja die Stadt Aussicht an dem Tag ihre erste Begegnung mit dem Luftkrieg hatte. Von den ungefähr 1000 Bombern zweigte eine Luftflotte von 250 Bombern ab. Die hatten zum Ziel, die Bahnlinien in Aussicht zu zerstören. Überhaupt war ja die Aufgabe an diesem Tag, die Nadelöhre der Bahnlinien zwischen Berlin und Prag zu zerstören und beginnend mit Dresden weiter dann durchs Elbtal bei Pirna, Bad Schandau bis runter zum Nadelöhr nach Aussicht ist die Bahnlinie ein einziges Nadelöhr durch das Elbtal. Und wenn man die unterbrechen konnte, waren natürlich damit auch die Nachschubwege der Deutschen lahmgelegt. Und man musste zu der Zeit damit rechnen, dass wenn die Schlacht um Berlin für die Deutschen verloren geht, dass sich der Krieg runter nach Böhmen und vielleicht auch rüber nach Bayern dann verlagert. Deshalb galt es für die Amerikaner, oder war es besonders wichtig, diese Nachschubwege schon bei Zeiten lahmzulegen.
Also Aussicht war ja durchaus auch Industriestadt, das spielte da wenig eine Rolle. Da gab es ja chemische Industrie, ne? Und die Schichtwerke, was heute Unilever ist.
Richtig, ja. Ja, an dem Tag spielt es tatsächlich weniger eine Rolle. Der 17. April 1945 steht wirklich unter dem Zeichen der Zerstörung von Bahnwegen und Einrichtungen der Schienen und Bahnwege. Es ging vornehmlich auf Gleise, Rangierbahnhöfe, Bahndreiecke, Loks, Rangierloks, Güterwagen, die abgestellt waren. Also darauf zielte alles an diesem Tag.
Ich glaube, der zweitgrößte Angriff, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war dann Glattner. Ne? Da hat es auch richtig, da gab es ja viel Metallindustrie und Beraun dann auch die Eisenbahnstrecken
dort. Genau, überall auch Glattner, Beraun, Sokolov war noch mit dran und Karlsbad, Fischern wurden an dem Tag getroffen, auch hier überall immer die Bahnanlagen, die Gleise und die mehrgleisigen Rangierbahnanlagen.
Und ist dir bekannt, warum man Prag da ausgespart hat? War das einfach, weil Prag hat ja im Prinzip auch mehrere große Bahnhöfe.
Genau, ich denke, dass es vor allen Dingen um die Schienenwege ging, die zum Teil im Sächsischen lagen. Also ganz zentral war ja Dresden und Usti gewählt worden. Und dann um die Bahnhöfe, die nach Westböhmen und ja in weiterer Strecke dann nach Böhmen, nach Bayern rüberführten. Mhm. Die sollten getroffen werden.
Okay. Also ging es, ja, hast ja nur schon gesagt, ging es darum, die Nachschubwege zu
beenden. Ich weiß ehrlich gesagt ohne, inwieweit es schon Abkommen gab mit Prag, dass das offene Stadt bleibt und Prag verschönt bleibt. Aber Prag spielte in diesem Angriff nie wirklich eine Rolle. Also ich habe darüber wirklich auch nie was rausfinden können.
Da können wir ja gleich mal dazu kommen. Was ich eingangs sagen wollte, was ich natürlich wieder völlig vergessen habe. Also das Buch ist wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Es ist Hardcover. Sehr, sehr viele Bilder, Abbildungen, auch haptisch. Also es ist wertig gemacht. Der Satz ist schön. Es ist eine irgendwie... Man hat es ja manchmal bei so Heimatverlagen, kriegt man dann doch eher mal so lapprige Bücher. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Also ich bin eigentlich, bin ich begeistert von der Aufmachung vom Buch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Und es ist auch sein Geld wert, weil du hast Hintergrundinformationen mit eingebracht und das ist vielleicht bloß mal nebenbei für Leute, die überlegen, sich das zu kaufen. Also ich kaufe mir viele Bücher und das ist tatsächlich so von der ganzen Macher der eins, was mir sehr, sehr gut gefallen hat oder sehr, sehr gut gefällt. Genau, du zeigst mir es gerade da, dieses abgesetzte, wie nennt man das?
Ja, das ist ein profilierter Cover. Also der Hauptprofil. Ist hier im Profil vertieft und dann noch mit einer Glanzschrift überzogen.
Ja, also ja. Macht im Bücherregal definitiv was her. Das ja. Muss man so sagen.
Ja, ich kann vielleicht drei Worte sagen zum Warum, ne?
Ja, mach das mal bitte.
Hier stecken 25 Jahre meiner Arbeit drin. Also da jetzt, wie du schon sagtest, ein lappriges Buch, was nach dreimal durchlesen auseinanderfällt, zu präsentieren, das war mir ganz persönlich zu schade. Ich selbst habe Buchhändler gelernt. Das heißt, das Medium Buch liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Und ich kaufe mir nicht nur ein Buch, um es durchzugucken und ins Regal zu stellen oder dann in die Papiertonne zu werfen, sondern ich achte auch aufs Äußere. Es muss Spaß machen, es muss gut riechen, ja. Es muss sich gut anfassen lassen. Auch der Cover, manchmal ist er gummiert, das muss ich gut anfassen lassen. Und wenn man schon 35 Euro in ein Buch investiert, dann will man auch was Schönes haben. Und dann Das sind über 400 Seiten. Die wälzt man natürlich auch nicht in 3 Stunden durch und dann ist das erledigt, sondern da verbringt man doch so manchen Abend damit. Das war mein Anspruch tatsächlich. Die Förderung durch den deutsch-tschechischen Zukunftsfonds hat nochmal ein kleines Plus einfach auch möglich gemacht. Einfach. Das war auch mein erstes Förderprojekt bei meinen Büchern. Da hängt natürlich immer viel Papierkram dran, aber hat sich letztlich auch gelohnt. Hergestellt werden die Bücher oder meine Bücher in der Druckerei Tiskorak in Usti. Also auch hier gehen wir rüber ins Böhmische. Die liefern eine super Qualität. Wir kommunizieren mit Händen und Füßen und mit Google Translator und das funktioniert wunderbar. Und wir kennen uns schon viele Jahre und die machen einfach alles möglich und liefern eine Qualität. Also das wirklich, das sucht man hier und da doch nach Gleichwertigen.
Da hast du ja gerade ein schönes Stichwort gegeben für was ich eigentlich für später auf dem Schirm hatte. Aber da können wir vielleicht gleich mal ein bisschen über den Verlag reden. Du hast jetzt über Verlagsarbeit gesprochen. Wie bist du denn darauf gekommen, einen Verlag zu gründen? Eben weil du Buchhändler gelernt hast und weil du Bücher liebst? Oder?
Ja, also das hat sich tatsächlich durch die Jahre gehalten. Ich habe meine Lehre als Buchhändler in den 90er Jahren gemacht, habe aber praktisch dann nie als Buchhändler gearbeitet. Habe dann später noch die Lehre zum Ergotherapeuten gemacht, bin mehr oder weniger auch in die Pflege gegangen und merkte dann rein körperlich schon, dass ich das nicht bis zur Rente machen kann. Und just in dieser Zeit kam dann halt die Sache mit Sachsens größter Bergungsaktion mit meinem ersten Buch, wo ich merkte, hey, du kannst ja noch was ganz anderes und das macht auch Spaß, die Leute mit deiner Geschichte oder mit deinen Geschichten zu erreichen und ein bisschen mitzureisen. Also nur dieses Feedback ist ja letztlich das, was auch einen richtig zum Weitermachen anspornt. Dieses erste Buch mit der Kollision hat den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung 2019 bekommen. Ich muss ehrlich sagen, das war auch eine Motivation, dass ich da eben auch was mit Hand und Fuß abgeliefert habe. Also dass das auch ein gutes Feedback gab und ja, brachte mich dann irgendwie ein bisschen zum Weitermachen. Mit den Jahren kippte ich dann langsam so ein bisschen die Waage, dass ich erst in so eine Teilselbstständigkeit ging mit ein paar Stunden, das Angestelltenverhältnis so langsam mit Stunden runterfuhr. Und seit 2013 bin ich jetzt nahezu vollständig selbstständig mit einem kleinen Verlag. Ich verlege jetzt auch andere Autoren, die dasselbe Anliegen haben, die Heimatgeschichte unter die Menschen zu bringen und bin mit meinen Büchern so ziemlich in der Region Dresden, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, aber immer auch mit dem Blick rüber ins Böhmische festgelegt.
Und Oberlausitz auch was dabei? Oder?
Oberlausitz weniger. Das ist eine ganze Geschichte für sich. Ich habe selbst 2 Jahre in Aibau gelebt, habe dort gemerkt, was es dort an Geschichtenpotenzial gibt. Das kann man in einem Menschenleben nicht aufarbeiten. Dort gibt es aber ganz fleißige und enthusiastische Heimatforscher, die das schon machen, die auch in Sachen publizieren sehr, sehr fleißig und auch gehaltvoll unterwegs sind. Dort habe ich einfach die Grenze gesetzt, damit für mich hier die Aufarbeitung der Geschichte in meiner Region sozusagen überhaupt noch machbar bleibt.
Und wie läuft das dann? Also tun sich dann Leute an dich wenden und sagen, ich habe hier ein Manuskript, guck mal drüber, ob du das veröffentlichen wirst? Oder wendest du dich auch aktiv an Heimatforscher, wo du denkst, ihr macht spannende Sachen, schreib doch mal was drüber?
Ja, also wenn mir Sachen begegnen, spreche ich die Leute auch aktiv an. Ich habe auch die Aufforderung, sich gern bei mir im Verlag zu melden und Manuskripte einzureichen, auf meiner Website mit verankert. Manche reichen auch Manuskripte ein und fragen eben an, ob ich es verlegen würde. Da sind die Wege ganz unterschiedlich, wie man zueinander findet. Ne?
Und du hast erst gesagt, dass du auch so ins Böhmische rüberschielst. Sind da vielleicht auch mal Übersetzungen geplant oder in der Pipeline oder dann eher nur Zusammenarbeit mit Heimatforschern oder wie läuft das?
Ja, so in meiner Heimatregion hier mag ich ja ganz besonders die Gegend oben um Altenberg, Zinnwald. Und gerade in Zinnwald gibt es ja viele Aktivitäten, die grenzüberschreitend sind, wie das Nachbarschaftsfest, das in Zinnowitz jeden Sommer stattfindet. Das finde ich genial, sowas. Ich bin auch immer auf der Suche nach Verständigung. Also aktuell bin ich an einer Geschichte um einen polnischen Zwangsarbeiter auch dran, der 1941 hier bei uns in der Gemeinde in Possendorf gehängt wurde. Nächstes Wochenende fahre ich nach Polen, treffe die Enkelgeneration von ihm. Das sind Begegnungen, die suche ich, die will ich unter die Leute bringen. Ich möchte das mitteilen, dass wir alle Menschen sind und dass wir an der Aufarbeitung unserer Geschichte arbeiten müssen, um das eben auch so weiterzugeben und damit sich gewisse Dinge nie wieder in unserer Geschichte wiederholen. Eine Übersetzung steht tatsächlich ins Haus. Da geht es um den Moldauer Bahnhof oben, Moldawa, am Grenzübergang. Liegt auf tschechischer Seite. Dort gibt es ja auch verschiedene Initiativen in Deutschland und Böhmen, diese Bahnstrecke wieder zu verbinden. Die ist unterbrochen worden durch die Demontage der Gleisanlagen kurz nach Kriegsende. Und hier haben wir von Adolf Branald, einem tschechischen Autor, der in Tschechien sehr bekannt ist, bei uns gar nicht, haben wir eine Erzählung Nordbahnhof. Das ist eine zum Teil autobiografisch. Er hat selbst als Schaffner in den 30er Jahren dort oben auf diesen in Anführungsstrichen gottverlassenen Bahnhof oben in den Bergen gearbeitet. Das Buch möchten wir auch fördern lassen durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Hier sind eben die Antragswege etwas länger. Das liegt gerade auf Halte. Wir hoffen auf eine Zustimmung. Und dort haben wir dann wirklich ein grenzüberschreitendes Projekt, das wir in Deutschland und Tschechien zweisprachig gedruckt unter die Leute bringen möchten.
Ja, das Thema Bahn ist ja gerade in Tschechien und in Deutschland ein großes Thema, würde ich sagen. Also denke ich schon, dass das Potenzial hat. Genau, du bist ja Verlagsleiter und Autor. Also so eine Doppelrolle stelle ich mir einerseits schwierig vor. Andererseits kannst du natürlich machen, was du willst. Das ist auch schön. Also wenn dir jetzt irgendwie was einfällt, kannst du das schreiben. Aber das ist doch bestimmt nochmal eine besondere Belastung. Wie gehst du denn damit um?
Der größte Gewinn dieser Selbstständigkeit ist natürlich, meine Teambesprechungen finden zwischen meiner linken und meiner rechten Hirnhälfte statt. Und die Einigung ist recht schnell erzielt. Da gibt es kein langes Hin und Her. Ansonsten ja, meine Zeit ist ausgeschöpft. Ich achte aber auch darauf, dass ich es nicht übertreibe. Also bei 8 Stunden am Tag sollte dann auch wieder Schluss sein. Man hat ja auch noch andere Aufgaben im Leben. Wir haben auch Familie und Kinder und die sollen auch nicht zu kurz kommen. Und Familienzeit hat einfach auch Vorrang vor dem schönsten Hobby, vor der schönsten Tätigkeit. Das alles ist in Einklang zu bringen. Meine eigene Schreiberei, ja, die ist ein bisschen ins Hintertreffen tatsächlich geraten, da jetzt auch die Verlagsaufgaben einfach binden. Viel Buchhaltung ist mit reingekommen. Diese Dinge, die einfach unvermeidlich sind, die rauben viel Zeit. Man muss viel Zeit in Werbung auch investieren, natürlich auch Geld. Aber ohne Werbung, ja, woher können die Leute nicht wissen, dass es einen gibt, dass es die Bücher gibt? Das muss stattfinden, das ist unvermeidlich. Und mit Vorträgen und Buchlesungen bin ich auch fleißig unterwegs und da geht so manche Abendstunde drauf, die aber nur durch solche Ereignisse oder Termine kommt man natürlich auch an die Menschen ran. Ne, die treffe ich nicht in meinem einsamen Büro sozusagen.
Da kommen wir dann ja auch später nochmal drauf, ja. Das Thema Vorträge. Also gehst du direkt da auch noch auf Buchhandlungen zu oder schaltest du dann Werbung in der Zeitung oder wie machst du das?
Ja, die Wege sind ganz verschieden. Ne? Also das geht über Amtsblätter, über Social Medias, über Facebook-Gruppen. Die Älteren erreicht man dort natürlich nicht. Da muss man wirklich mal, wenn ich jetzt eine sehr regionale Erscheinung, Bucherscheinung habe, dann machen wir wirklich auch mal Postwurfsendungen in den Briefkasten rein. Mhm. Über die Zeitung, wenn sie mitmachen. Dort ist man immer natürlich sehr aufs Wohlwollen der Medien auch angewiesen. Das Fernsehen war auch manchmal da, der MDR, aber dann sehr dosiert. Die regionalen TV-Sender, die docken da eher mal an. Das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen und welche Zielgruppe man erreichen möchte, da jeder andere Medienwege konsumiert.
Das ist ja wirklich unendlich viel Arbeit. Ne? So 1000 dort was machen, dort was machen. Also das stelle ich mir schon.
Das stimmt. Ne? Früher gab es die Zeitung und das war's. Heute benutzt jeder was anderes. Und selbst wenn viele das Internet benutzen, die einen gucken bei Instagram, die anderen bei TikTok, die anderen bei Facebook, die anderen gucken gar nicht rein.
Da geht Stunden Arbeit drauf, wenn du das vernünftig machst.
Da geht viel drauf. Und das muss alles wohl organisiert sein.
Kannst du deine Kinder mit einspannen? Oder teilen die das auch wie eine?
Tatsächlich habe ich das gerne mal gemacht. Also ich habe 3 sehr liebenswürdige von der Sorte. Der Große wird jetzt 18. Der hat mir schon manchmal auch als älteres Kind dann, also mit 12, 13 fing das an, immer mal mitgeholfen. Mein Mittlerer, der war auch schon mit dabei. Der hat auch selbst als Kinderreporter mal ein bisschen ein paar Aufgaben übernommen. Da war er auch ganz stolz drauf, hat er auch prima gemacht. Aber ja, die kann man jetzt natürlich, kann man Kinder weniger ins Thema Luftkrieg einbinden. Ne? Das findet ihr dann irgendwo.
Aber die teilen schon so deine Leidenschaft für Heimatgeschichte und Bücher mal, grob gesagt.
Das müssen sie, weil wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich erzähle denen ja dauernd, guck mal, hier war das und da war das. Also manchmal höre ich dann auch, oh Papa, das hast du doch schon dreimal erzählt. Aber ja, das steckt dann so drin. Das ist einfach die Leidenschaft, die in einem steckt. Ich lebe es ja irgendwo auch ein Stück weit, ne? Und das ist dann ein bisschen unvermeidlich. Das gehört eben zu mir dazu. Aber trotzdem sind sie immer ganz stolz, wenn sie mal durch eine Buchhandlung gehen und die Bücher vom Papa da liegen sehen. Oder da lacht der eigene Papa aus dem Regal entgegen. Ja, das ist schon toll.
Und wie ist die Reaktion jetzt auf das Buch? Und du hast ja gesagt, für das vorhergehende Buch hast du den sächsischen Heimatgeschichtspreis gewonnen. Also scheint das ja sehr, sehr gut anzukommen, diese Sparte mit Heimatgeschichte.
Ja, also ja, gerade was den 17. April 1945 betrifft, bin ich seit 2018 mit Vorträgen ungebremst unterwegs. Also das Thema ebbt nicht ab. Das hat mich selbst auch ein bisschen verwundert. Ich dachte immer, das ist mehr so an Gedenkjahre ein bisschen gekoppelt. Nee, das ist sehr präsent. Das beschäftigt die Menschen auch wenn es sie anders beschäftigt als noch vor 10 oder 20 Jahren, wo ja viele noch am Leben waren, die Ereignisse selbst miterlebt haben. Ja, die letzten Zeitzeugen sterben jetzt aus. Wir befinden uns 80 Jahre danach. Die das miterlebt haben, das waren Kleinkinder. Also die haben dort nur noch Bilder vor Augen, wenig detaillierte Erinnerungen. Das sind jetzt Nachgeborene, die nachfragen. Und die fragen eben andere Fragen. Oder fragen auch gern konzentrierter nach, wo die Zeitzeugen selbst eben manche Themenbereiche lieber verschwiegen sehen haben wollen. Wir haben ja zum Beispiel auch massiv in dem Buch das Thema Fliegermorde angeschnitten, wo eben Amerikaner, die mit dem Fallschirm am Boden ankamen, am Boden gelünscht worden sind. Ja, das sind eindeutig Kriegsverbrechen gewesen, wo dann auch immer wieder die Frage reinkommt, ja, waren die Bombardements nicht auch Kriegsverbrechen? Ja, das ist eine ganz schwere Angelegenheit, sicher rein rechtlich betrachtet, wiegt das eine Verbrechen das andere nicht auf. Man muss ja wirklich zerlegen, diese einzelnen Rechtsbereiche oder die einzelnen Ereignisse und jedes Ereignis für sich werden. Und die Rollen von Opfer und Täter, die vermischen sich ja tatsächlich auf eine ganz furchtbare Art und Weise. Der Täter wird zum Opfer, wenige Minuten später ist das Opfer der Täter. Ja, solche Fragen kommen dann wirklich auf den Tisch und die versuche ich wirklich sachlich ein bisschen auseinander zu bringen und den Menschen zu erklären.
Das zeigt natürlich auch diese Entfesselung, die dann Ende des Zweiten Weltkriegs auf allen Seiten stattgefunden hat. Das hast du gerade schon gerade
genau, schön war gesagt. Zum Kriegsende, also erlebt die Gewalt ja nochmal das große Finale, den großen Showdown und das. Hier sind wir im April, also 45.
Um vielleicht mal wieder ein bisschen positiver zu werden. Du hast das erwähnt, ihr habt auch eine Förderung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gekriegt. Vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das ist, kannst du mal kurz erklären, was der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds macht und was die Aufgaben von dem sind?
Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds fördert praktisch Aktivitäten, die vorrangig mit einem deutschen und einem tschechischen Akteur zustande kommen und die auf die gut nachbarschaftlichen Beziehungen beider Nationen hinaus zielen. Und die eben auch die Aufarbeitung der schweren historischen Kapitel mit zum Ziel haben. Bei einem Buchprojekt zum Beispiel fallen Akteure von beiden Seiten ja irgendwie weg, weil ja meist ein Verlag ein einzelner Akteur ist. Ja? Also hier war ich jetzt praktisch der deutsche Akteur. Und es finden aber als Ausgleich dazu auch Vorträge und Lesungen in Tschechien drüben statt. Also jetzt im Oktober zum Beispiel in Osek und in Dubí. Das wird eine Premiere, bin ich ganz gespannt drauf, mit dem Jan Kvapil. Das ist ein Germanist aus Tschechien. Da habe ich einen perfekten Übersetzer gefunden, der mir dort hilft und solche Aktivitäten vor allen Dingen im Raum Zinnwald selbst auch betreibt und liebend gern unterstützt.
Und bist du dann aktiv auf die zugegangen oder? Gab es da mal einen Hinweis oder sind die auf dich zugekommen oder wie
läuft das denn? Ja, also zum Beispiel Dubí ist die Partnergemeinde von unserer Gemeinde Bannewitz. Also da waren die Fäden schon ein bisschen gesponnen. Und als der Bürgermeister von Dubí mal kurz zu Besuch bei uns hier in Bannewitz war, hier unten im Chronikarchiv, unten im Keller, wo wir ja einige Bombertrümmer aus der Diboldeswalder Heide liegen haben, ja, da habe ich mir einfach mal geschnappt, ihm mein Buch gezeigt, ihn darauf angesprochen und bin auf Interesse gestoßen. Und dort hat sich dann eins zum anderen zusammengefügt.
In Osek, wo findet das so statt? Ist das da im alten Kloster dort oben? Oder?
In Osek findet die Buchlesung am 21. Oktober 17 Uhr im Gemeindezentrum statt.
Okay. Denn da gibt es eine eine schöne Überleitung zu unserem Podcast-Namen, Pivo und Lovasa. Da ist nämlich im alten Kloster ist eine kleine Brauerei drin. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, die kenne ich.
Hervorragend.
Schmeckt genial.
Also ich habe dort mal, ich habe mal so Bier- und Geschichtetouren in Tschechien organisiert und durchgeführt. Und da waren wir dort oben auch und da hatten wir dort eine Führung drin. Und er hat gesagt, das ist tatsächlich das alte Rezept vom Kloster. Das haben die irgendwie gefunden. Und das brauen die heute wieder.
Das kann ich absolut bestätigen. Das Osecker Bier ist wirklich 1A, ja, mit damaligen Bienchen. Ja. Leider 0-0 im tschechischen Straßenverkehr.
Ja, da brauchen wir eine Fahrerin, ja. Einen Fahrer. Ne? Genau, das ist vielleicht mal hier am Rande. Da können wir ja vielleicht mal ein bisschen über die Recherche hast du ja schon geredet. Und du hast ja auch gesagt, wie das hier in Deutschland ablief. Wie ist das dann in Tschechien gelaufen? Warst du da auch in Archiven? Hast du da mit Heimatforschern zusammengearbeitet? Wie hast du da Kontakte geknüpft?
Ja, Tschechien tat sich relativ spät in meinen Recherchen auf. Jetzt wirklich erst zu dem Buch Der vergessene Angriff. Und dort habe ich mir mal eine Woche Zeit genommen und habe die Städte, die am 17. April 1945 eben getroffen worden sind, in einer Tour abgereist und mir die ganzen Schauplätze angeguckt. Bin dort auch in die Stadtarchive rein. Das waren zum Teil nüchterne Kontakte über E-Mail, wo mir dann digital Sachen zugearbeitet worden sind. Oder eben durch persönlichen Kontakt, vor allen Dingen in Usti, in Aussicht. Dort hat mir der Herr Bretschlik sehr geholfen. Dort war ich zweimal, hat mir die umfangreichen Bildbestände auch wirklich zugänglich gemacht. Also dort ist nach den Bombenangriffen am 17. und 19. April 1945 viel durch Fotografien dokumentiert worden. Das durfte ich auch vorbehaltlos für mein Buch verwenden. Also auch keine Auflagen wurden dafür auferlegt. Das war wirklich toll, also dass man dort auch als Fremder, als Ausländer so eine Aufnahme gefunden hat und an so einem ja doch grenzüberschreitenden Projekt gemeinsam gut arbeiten konnte.
Und wie waren da die Reaktionen in Tschechien, dass du da kommst und arbeitest an so einem Buch? Weil Tschechen sind ja auch sehr militärgeschichtlich interessiert. Ich kann mir vorstellen, dass da großes Interesse von denen ihrer Seite war.
Oder? Ja, das stimmt. Also ich hatte dort auch es gibt Facebook-Gruppen von Usti, dort hatte ich auch das Thema ein paar Mal drin. Das ist jetzt der Nachteil, dass das Buch eben nur in deutscher Sprache erschienen ist, ne? Aber das Feedback war schon durchaus interessiert. Auch dort ist ein völlig anderes Gedenken. Ja, die Amerikaner waren eine befreiende Nation, während das für die Deutschen noch die Feindnation war. Ne? Und zum Teil sind ja hier diese Vorbehalte auch vor allen Dingen auch mit dem Inferno der Stadt Dresden im Bombenkrieg verbunden, wo eben eine völlig andere Position gegenüber dem Luftkrieg, der durch die Amerikaner durchgeführt wurde, eingenommen wurde als oder wird als bei uns in Deutschland.
Und hast du da auch mit Augenzeugen reden können? Ich sage, Aussicht war ja eine primär deutsch besiedelte Stadt. Da wird es ja nicht mehr viele Augenzeugen dort geben. Aber gerade die anderen, die Nebenziele, was du beschreibst, Kladno, Beraun, das sind ja dann eher tschechischsprachige Städte oder tschechisch besiedelte Städte damals auch schon gewesen. Gab es da irgendwie Kontakte zu Augenzeugen oder weniger?
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also hier ist ein ganz grundlegender Unterschied zu den grenznahen Städten, die durch eine damalige deutsche Bevölkerung ja bewohnt waren. Und diese Bevölkerung ist ja komplett abgewandert, ausgetauscht worden, vertrieben worden. Während in diesen tschechischen Städten, die nahe Prag liegen, eine tschechische Bevölkerung bis heute ansässig ist. Tatsächlich habe ich um diese Zeit jetzt kaum noch Zeitzeugen finden können. Das gestaltete sich bei meinen Recherchen in Sachsen, die ich 20 Jahre vorher ja begonnen hatte, noch völlig anders. Mhm. Man hat heute kaum noch Zugriff auf diese Zeitzeugengeneration, da sie fast nahtlos jetzt eben leider verstorben ist. Hier habe ich sehr viel auf bereits vorhandene Publikationen in Tschechien zugegriffen, habe diese in meinem Buch vereinigt, diese Textpassagen mit eingebaut, wovon ja generell auch das Buch profitiert, da in dem Gebiet zwischen Riesa und Budweis, zwischen Eger und Bautzen, diese ganze Luftschlacht stattgefunden hat. Und überall gab es hunderte kleine Ereignisse. Die wurden von Heimatforschern ganz penibel recherchiert, Zeitzeugen schon vor Jahren oder Jahrzehnten befragt. Und ich habe diese vielen kleinen Ereignisse praktisch in einem großen zusammengefasst und zusammengebaut.
Und hast ja erst gesagt, es gibt eine unterschiedliche Auffassung. In Tschechien werden die Amerikaner als Befreier gesehen. Bei uns war es die damalige Feindnation. Gibt es da dann Unterschiede in der Offer oder Unterschiede in der, sag ich mal, Heimatgeschichtsforschung oder in der Art, wie man Geschichte aufarbeitet, was vielleicht auch zu Konflikten hätte führen können, oder hast du da überhaupt nichts erlebt? Dass da, also völlig unterschiedliche Standpunkte oder so wurde.
Na gut, in der Heimatgeschichtsforschung, sollte man ja eine objektive Betrachtungsweise angehen. Also das haben die tschechischen Heimatforscher eigentlich ziemlich gut hingekriegt. Die Wertung haben sie dem Leser außen vor gelassen oder die Interpretation. Und genauso versuche ich das ja auf sächsischem Gebiet, indem ich eben Kriegsverbrechen wie Fliegermorde versuche sachlich darzustellen und auch die Gründe für dieses Handeln so ein bisschen herauszuklabüsern und zu eruieren. Das sollte man schon machen. Und wenn man doch eine eigene Meinung einbauen will, dann sollte sie ins Vor- oder Nachwort verdrängt werden. Rein objektiv zu bleiben, ist ganz schwer. Und das wird wohl den wenigsten Autoren gelingen.
Da kann man ja noch kurz erwähnen, das habe ich erst auch vergessen. Du hast ja sogar ein tschechisches Nachwort drin. Das zeigt ja, dass du da sehr interessiert bist, mit denen zusammenzuarbeiten oder mit denen da zu kommunizieren.
Genau, also es ist ja eigentlich ein Thema, das uns beide Nationen betrifft. Ja. Das war ein Ereignis, das hörte nicht an der heutigen Staatsgrenze auf. Das war in beiden Regionen in vollem Ausmaß da. Zum Beispiel in Usti starben ja im Bombenhagel Deutsche wie Tschechen und nicht nur die. Also es waren vor allen Dingen auch sowjetische Zwangsarbeiter mit betroffen, Franzosen, Amerikaner, Kriegsgefangene aller Nationen. Die waren alle unter den Opfern. Und ja, wie wollen wir das eine Opfer mehr oder weniger werten als das andere? Ne?
Und das ist mir auch aufgefallen, du legst schon einen großen Fokus in dem Buch auch auf die Opfer. Also so, da sind ein Riesenkapitel, wo die namentlich nochmal die Bekannten erwähnt werden. Auch das ist ja eher seltsam, ne? Dass man das in so einer Dichte bringt. Und wolltest du damit ein bisschen die Opfer des Krieges ehren oder ein Denkmal setzen? Oder was war da der springende Punkt oder der zentrale Gedanke für dich?
Dass diese ganzen Recherchen emotional auch für mich wurden, das setzte ziemlich früh an. Das war bereits nach 2002, als ich nach den Familien der Besatzungsmitglieder in Amerika suchte. Und ja, du kannst dir vorstellen, dass am Telefon so manche emotionale Szene dort entstand, wo, als nach 70 Jahren jemand anrief: Ja, ich habe das volle Wissen über den Verbleib eures Angehörigen. Emotional war es von Anfang an. Ich war dann auch in Amerika, habe die Familien persönlich besucht, erhielt ganz private Einblicke in die Familien. Und ich muss sagen, auch nach Jahrzehnten ist so manche Träne auch von meiner Seite vergossen worden dort mit. Und ich merkte bei Zeiten, dass die Amerikaner bei so einem durchaus verständlichen Grund ihre Bomben auf Deutschland warfen. Die Besatzungsmitglieder selbst haben mir gesagt, uns wurde erklärt, mit jeder Bombe helft ihr, den Krieg zu verkürzen. Hitler muss beseitigt werden. Das war das Ziel. Das war für einen 19- oder 20-Jährigen damals ein durchaus verständliches Ziel. Welches Grauen er mit der Bombe am Boden anrichtete, das sah er persönlich nicht. Und das blendeten die einfach aus. Die versuchten einfach nur, in ihren Kisten wieder nach Hause zu kommen. Das war denen ihr täglicher Kampf. Ja, und so kann man jede Seite irgendwo nachvollziehen. Heute mit dem jahrzehntelangen Abstand kann man das Ganze natürlich historisch auseinandernehmen und Recht und Unrecht viel oder ganz anders beurteilen als damals die Menschen, die in diese Ereignisse direkt verstrickt waren.
Und das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann sehr emotional wird und dass da viele traurige Momente entstehen, wenn man dann sagt, dein Uropa oder irgendwas ist hier.
Ich denke auch. Also der größte und emotionalste Punkt war, als hier bei uns in der Gegend, das war bei Reinhardsgrimma, das ist ein Ortsteil von Glashütte, dort ist der Co-Pilot eines US-Bombers am Boden als Kriegsgefangener erschossen worden. Als dort im Jahr 2020 Angehörige des Täters mit Angehörigen des Opfers aufeinander trafen und wir dort einen echt grandiosen Tag miteinander erlebten, so ganz persönlich diese Ereignisse nochmal für uns am Tatort auch rekapitulierten und sich am Ende alle die Hand gaben und umarmten. Und ja, was ist denn besser, als solche aufgearbeitete Geschichte. Die lernen da aus sowas wirklich ganz persönlich zu ziehen und später eben durch das Buch noch anderen davon erzählen zu können.
Und zumal wir ja auch schon gesagt haben, dass dieses Täter-Opfer-Narrativ ja hier ganz, ganz schwierig ist, weil es ja von beiden Seiten unterschiedlich wahrgenommen wurde.
Genau. Also
von daher, also ich stelle mir das tatsächlich auch moralisch grenzwertig vor, da überhaupt zu urteilen, und ist schon eine schwierige Geschichte.
Ja, ein Urteil kann man, glaube ich, ganz schlecht fällen, genauso wie man eine Frage nach Schuld und Unschuld stellen kann. Am Ende muss sich das jeder Leser selbst fragen, wenn er die letzte Seite gelesen hat, ne? Wie er über die ganzen Ereignisse selbst so denkt.
Ist das das große Ziel, was du mit dem Buch verfolgst, dass die Leute das dann nochmal in 25 Jahren dann vielleicht nochmal unsere Kindergeneration nimmt und sagt, hier, daraus lernen wir jetzt hoffentlich mal.
Tja, ich habe mehrere Ziele mit dem Buch. Zum einen möchte ich erreichen, dass die Menschen eben nicht irgendwelchen Gerüchten hinterherhängen, die sie mal wieder im Internet gelesen haben oder erzählt es einfach weitererzählen, sondern sich auch mit Geschichtsaufarbeitung selbst beschäftigen, auch in die richtigen Quellen reingucken, in vertrauenswürdige Quellen reingucken und auch Wahrscheinlichkeiten oder Unwägbarkeiten als solche einfach mal annehmen, wo es heute keine Antworten mehr drauf gibt, und nicht einfach eine Eventualität als gegebene Wahrheit hinnehmen. Erreichen möchte ich damit auch, dass der vergessene Angriff natürlich aus der Vergessenheit wieder ein bisschen herausgehoben wird, dass jedes einzelne Schicksal auch wieder ein bisschen in den Fokus gerückt wird. Wir sprechen hier zum Beispiel über mindestens 90 Kinder, die hier an diesem Tag, 3 Wochen vor Kriegsende, im Bombenhagel noch ums Leben gekommen sind, die durch die Verderbtheit der Menschen um das Glück ihres Lebens hier betrogen worden sind, deren Schicksal sich hier so kurz vor Kriegsende wirklich erfüllte. Und das möchte ich den Menschen auch bewusst machen, was das Säbelrasseln am Ende wirklich für Auswirkungen haben kann und jeden Einzelnen von uns betreffen würde, gerade in so einer Zeit wie heute. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Ne?
Das gelingt dir meiner Meinung nach super mit dem Buch und vor allen Dingen ja auch in dreierlei Hinsicht: Deutschland, Tschechien und Amerika. Oder
ja, genau. Das ist ein Dreier gestorben, das ist ja irgendwie reingekommen. Für mich war das immer ein ganz großer Gewinn, solche Begegnungen auch selbst zu erleben. Und ich habe in den letzten Recherchejahren echt gelernt, da ist nur die Sprachbarriere zwischen uns, sonst nichts. Wenn wir die überwältigen, und ich danke von Herzen meinen Englischlehrern schon mal, dass die mir gut Englisch beigebracht haben und ich es auch gut geübt habe, dass hier viele Begegnungen zustande gekommen sind, dass durch meine Englischkenntnisse diese Recherchen überhaupt möglich waren. Ich merke es ja, wenn ich in tschechische Dokumente reingucke, da stehe ich vor einer anderen Barriere. Ja, also ich habe es ein paar Mal probiert, auch mit Grundkurs Tschechisch. Ich stock da einfach nicht an. Die slawischen Sprachen, die lassen sich nicht merken. Trotzdem gebe ich mein Bestes und versuche es. Heute gibt es ja viele Hilfsmittel wie Translator-Apps oder auch hier, man kann ja Dokumente einlesen, die einen das übersetzen. Das ist eine ganz grandiose Sache und sehr wertvoll für Recherchen und Arbeiten, die sprachüberschreitend letztlich auch sind. Und hier merkt man auf einmal, hey, du bist ja wirklich mein Nachbar. Du sprichst nur eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und hier sollten wir dran arbeiten. Leute, nutzt die Apps. Kann ich da nur sagen, da tun sich Welten auf und man hat eine Menge Spaß mit seinem Nachbarn, wenn man den kennenlernt.
Und du hast ja gesagt, da sind auch Freundschaften entstanden, dann grenzüberschreitend mit amerikanischen Familien oder was du da eingangs erwähnt hast.
Ja, vor allen Dingen mit Amerikanern. Also wir haben da die Jean Griffin, die wohnt in St. Louis. Sie ist im August 1944 geboren, war die Tochter eines Bombenschützen, der hier bei Babisnau ums Leben kam während des Absturzes. Sie hat ihren Papa, ich glaube, ein paar Stunden gesehen und da war sie ein neugeborenes Kind. Dann ging er in den Krieg und kam nie wieder. Meine Recherchen haben letztlich ihr Gewissheit über das Schicksal ihres Vaters gegeben. Und diese Dankbarkeit zieht sich jetzt 20 Jahre, wir gehen Richtung 25 Jahre, durch die Zeiten. Und wir haben uns schon ein paar Mal besucht. Ich war zu ihrem 80. letztes Jahr auch drüben in St. Louis, hatte meinen Sohn mit. Und er ist jetzt der Brieffreund von ihrer Enkelin. Und wenn man bedenkt, auf was die so eine Brieffreundschaft ja fundiert, dann finde ich das was ganz Besonderes. Und wir haben uns ganz fest zum Ziel genommen, diese Freundschaft zwischen unseren Familien auch auf kommende Generationen zu übertragen.
Und mit amerikanischen Heimatforschung oder sowas hast du dann weniger zusammengearbeitet? Eher so mit dem familiären Umfeld der Einheiten oder der Bomber?
Also mit Amerikanern hatte ich mit den Familien selbst zu tun, aber auch ganz viel mit den Veteranengruppen, die ja jede Bombergruppe selbst unterhielt. Die sind tatsächlich weitgehend in Auflösung jetzt, weil einfach die Mitglieder, also die Veteranen des Zweiten Weltkrieges, ja gar nicht mehr am Leben sind. Das merkt man anhand der Abschaltung der Webseiten ganz aktiv. Und ich muss sagen, dort geht auch ganz viel Wissen jetzt verloren. Also manche Veterangruppen hatten dort Top-Webseiten geschalten. Dort waren so viele Informationen drin gesammelt, die verschwinden jetzt.
Das ist natürlich schade.
Ja.
Wir haben jetzt gerade nochmal über die Schicksale geredet. Gibt es da irgendeine Geschichte, die dich persönlich am meisten berührt hat? Also was dich, wo du sagst, das war so das, was mich am meisten mitgenommen hat?
Ja, besonders berührt und auch beschäftigt hat mich die Geschichte um den Co-Piloten Lieutenant Nathaniel Shane. Er war Co-Pilot einer der Bomber, die hier über der Dippoldiswalder Heide abgestürzt sind. Er ist mit dem Fallschirm zu Boden gekommen, hatte sich beim Aufprall die Beine gebrochen, also er kam nicht mehr in den Stand, ist auf freiem Feld gelandet und von allen Seiten kamen schon Zivilisten herbei. Und er gab sich durch das Wegwerfen seiner Waffe, also er hatte einen Revolver am Koppel, und durch das Erheben der Hände als Kriegsgefangenen zu ergeben. Das wurde nach dem Krieg auch durch Zeugenvernehmung so protokolliert. Und trotzdem wurde er dann später von einem 90-jährigen SS-Mann, der lange Zeit unbekannt geblieben ist, mit 6 Schüssen hingerichtet. Also er hat wirklich noch kniend und mit gefalteten Händen um sein Leben gebettelt. Ja, er wurde auf dem Dorffriedhof dann bestattet, 1948 durch US-Militär exhumiert. Und mir gelang es dann Jahrzehnte später tatsächlich in den Akten einen namentlichen Hinweis auf seinen Mörder zu finden. Dort habe ich dann Anzeige wegen Mordes erstattet und es wurde ermittelt. Die Dresdner Staatsanwaltschaft leitete dort wirklich die Ermittlung ein wegen Mordes. Und der Mörder war 2015 in Luzern in der Schweiz verstorben. Ich war erstmal auch froh über dieses Ermittlungsergebnis, da natürlich der Gedanke, in die Familie mit solchen Ereignissen einzudringen, kein schönes Erlebnis ist für keine Familie. Aber dass diese Geschichte nun so nochmal zutage trat, das war hochinteressant. Hier im Raum Dresden lebten noch Verwandte des Mörders und wir trafen uns, ich sage das schon mal vorhin in einer früheren Frage, tatsächlich mit dem Neffen des Opfers.
Ach, das war das
am Tatort, und das war eine ganz spannende Begegnung. Natürlich mit Vorbehalt am Anfang erstmal, aber wir klärten dann unter uns erstmal, hier treffen sich nicht Täter und Opfer, sondern es treffen sich Menschen, deren Familiengeschichte miteinander auf eine ganz tragische Art und Weise verwoben ist. Und das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Ja, ich denke, solche Begegnungen sind einmalig. Dessen bin ich mir für mich selbst auch bewusst, dass ich bei sowas dabei sein durfte. Und das ist ein ganz großer Gewinn, wo ich mir ganz viele Lehren mitgenommen habe und bin sehr bemüht darum, das auch im Buch so an andere weiterzugeben. Und wenn ich hier und da so den einen oder anderen Gedanken echt ins Rollen bringe, ist das für mich auch ein ganz großer Gewinn.
Es ist gut, dass du das sagst. Das war nämlich eigentlich so das versöhnliche Schlusswort, was ich noch haben wollte. Wir können ja vielleicht zum Abschluss noch mal kurz, du hast gesagt, von den 2 Vorträgen in Tschechien, der eine ist in Doubí und der andere in Osek. Kannst du ja kurz die Daten noch mal sagen?
Ja, genau. Die erste Buchlesung in Tschechien oder Buchvorstellung wird sein am 21. Oktober um 17 Uhr im Gemeindezentrum in Osek. Das ist auf der Hrdlovská 662, das ist die Anschrift. Und die nächste Buchvorstellung wird sein am 13. November 2025 und die ist im Haus des Porzellans in Doubí auf der Tovarní 620 15a.
Also wer da in der Nähe ist oder wen das interessiert, gerade in Osijek verbinden mit einem Brauereibesuch?
Auf jeden Fall. Also der Vortrag, beide Vorträge finden auch zweisprachig mit Dolmetscher statt. Also wer das Gehör nur für die deutsche Sprache hat, wird bedient genauso wie der Tschechische, der nur Tschechisch versteht.
Der wird ja hier wahrscheinlich nicht zuhören, wenn man nur Tschechisch versteht.
Spätestens sitzen wir dann gemeinsam in Osijek beim guten Bier.
Das, so wünscht man sich das eigentlich. Und wer das Buch jetzt, wenn wir da jetzt neugierig gemacht haben auf das Buch, der bestellt das am besten wo oder kauft das am besten wo?
Also entweder gehen sie in die heimische Buchhandlung und unterstützen dort auch das heimische Gewerbe. Der Titel lautet Der vergessene Angriff von Matthias Schildbach. Oder sie können auch gerne auf die Website gucken unter www.schildbach-verlag.de.
Dann hoffe ich mal, dass da viele Bestellungen kommen, weil ich kann es nur wiederholen. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen, von Aufmachung über Inhalt, spannend, gut aufgearbeitet. Viele Bilder von sehr guter Qualität, weil du erst auch sagtest hier vom Archiv in Osijek oder in Usti. Also lohnt sich wirklich. Es ist ein gutes Buch, kann man anders nicht sagen. So, gut, dann Matthias, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke.
Dass wir hier in diesem wunderschönen alten Schulgebäude den Podcast machen konnten. Draußen scheint nochmal die Sonne. So haben wir nochmal einen schönen Spätsommer. Aber es ist windig, sehe ich. Genau. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.